Ja, wie schon angekündigt, wollen wir uns heute oder jetzt über das vierte Gebot von insgesamt 10 Geboten weiter Gedanken machen. Und bevor wir das tun, bitte ich euch nochmal aufzustehen. Ich möchte noch kurz beten. Ja, Herr unser Gott, wenn wir dein Wort öffnen, in dein Wort hineinschauen, dann sind es nicht die Buchstaben, die uns das Verständnis geben. Dann ist es nicht unsere Fähigkeit des Lesens, sondern du bist es, der durch deinen Geist und dein Wort uns Erkenntnis geben kannst. Du bist es, der ja uns die Weisheit geben kannst, dass wir dein Wort richtig verstehen und vor allem aber dein Wort in unserem Leben richtig anwenden. Und so bitten wir dich, dass du es tust, denn ich weiß, es sind nicht meine Worte, es ist auch nicht die Rhetorik, die Menschen bewegt, die Menschen verändert, sondern du bist es, der durch deinen Geist, der du durch dein Wort Menschen veränderst und bewegst. Und darum bitten wir dich, dass du das tust. Amen. Ich bitte alle, die ihre Bibel dabei haben, das zweite Buch Mose, Kapitel 20, aufzuschlagen. Und wie Alex ja auch schon sagte, es ist bekannt, zweite Buch Mose, Kapitel 20, ist so ein bisschen eine Mathematik. Wenn man 20 durch 2 teilt, kommt man bei 10 raus und dort finden wir die 10 Gebote. Und dort lesen wir im Vers 12 dann, 2. Buch Mose, Kapitel 20, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dieses vierte Gebot, das uns von insgesamt 10 Geboten von Gott gegeben ist, fordert uns Menschen auf, unsere Eltern zu ehren. Nun habe ich zu Beginn erst einmal eine Frage an euch. Wer glaubt, dass dieses Gebot heute uns gilt und wir zur Verpflichtung dieses Gebotes verpflichtet sind oder zur Erfüllung dieses Gebotes verpflichtet sind? Bitte ich einfach mal kurz die Hand zu strecken. Wer glaubt, dass es gilt und wir verpflichtet sind, es zu erfüllen? Ich weiß, manche sind sich vielleicht uneinig, kein Problem, das darf man. Es ist das Alte Testament und oft denken wir ja, das, was dort steht, das gilt uns nicht. Wenn wir in dieses zweite Buch Mose hineinschauen und schauen, warum und wem diese 10 Gebote gegeben wurden, dann sehen wir, dass diese Gebote dem Volk Israel gegeben sind. Das Volk Israel, das nach 10 Plagen aus Ägypten endlich aus der Sklaverei ausziehen durfte, das lesen wir im Kapitel 12 und 13, dann durch das Schilfmeer ging, das lesen wir im Kapitel 14, und dann im dritten Monat nach dem Auszug in der Wüste Sinai ankam, sich dort lagerte und dort in der Wüste Sinai redete Gott durch Mose oder mit Mose am Berg Sinai. Ich hoffe, diese Begriffe sind so uns bekannt, der Berg Sinai, die Wüste Sinai. Und Gott schloss dort am Berg Sinai in der Wüste mit dem Volk einen Bund. Das Volk, das aus Israel ausgezogen ist, sich dort lagerte, schloss mit Gott einen Bund. Und Inhalt dieses Bundes war, dass wenn das Volk auf Gottes Gebote hört, sie beachtet und befolgt, dann wird Gott sie segnen. Gott wird sie reichlich segnen, ihnen viele Güter, sie beschenken. Und wenn das Volk diese Gebote aber nicht einhält, dann wird Fluch und der Tod über das Volk kommen. Und das können wir in 3. Mose Kapitel 26 nachlesen, was mit diesem Fluch alles verbunden ist. Das beschreibt Gott. Gott stellt das Volk nicht vor einer Entscheidung, dass sie nicht beurteilen können, sondern das Volk kann ganz genau beurteilen, was es zu erwarten hat. Und wir lesen dann im Kapitel 19, Vers 8, dass das Volk auf diesen Bund eingeht. Dort lesen wir, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose, der Mittler, brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Und so bekam das Volk die Gesetze, die Gebote Gottes in dieser Wüste Sinai. Sie führten dort, wo sie sich lagerten, die ganzen Ordnungen ein, bauten dort die Stiftshütte auf, führten dort die Feste ein und taten alles, was Gott ihnen geboten hatte. Erst 2 Jahre später zog das Volk von dieser Stelle weiter. Und das lesen wir dann in 4. Mose Kapitel 10, ab Vers 11 wird uns das berichtet. Also von 2. Mose 20 oder 19 bis 4. Mose 10 ist das Volk an dieser Stelle am Berg Sinai in der Wüste und führt die Gebote und die Gesetze Gottes ein und lebt darin. Nun, warum erzähle ich euch das? Nun, ich habe gefragt, wem dieses Gebot gilt oder gilt. Glaubst du, dass dir dieses Gebot gilt? Und viele haben die Hand gestreckt. Dieses Gebot wurde dem Volk Israel gegeben und damit auch dieses 4. Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, wurde im Zusammenhang eines Bundes, einer Abmachung zwischen Gott und dem Volk gegeben. Gott, der rein, Gott, der heilig ist, er zeigt dem Volk Israel einen Weg auf, wie Menschen, die eigentlich sündig sind, Gott nahen können, wie Menschen den Segen Gottes bekommen. Und wenn Gott Menschen segnet, heißt das auch immer, dass Gott Gefallen an den Menschen hat, dass Gott den Menschen gütig ist. Gott lehrt sie dort durch die Gebote, wer, wann und wie man Gott nahen kann, wie man Gott begegnen kann. Es konnte nicht jeder einfach in die Stiftshütte hineingehen oder ins Allerheiligste und sagen, ich möchte Gott erleben. Das ging nicht. Es gab Gebote, es gab Regeln, wer das darf. Und Gott lehrte durch die Gebote das Volk auch, wie der Umgang untereinander ist. Wie sollen Menschen miteinander umgehen, vor allem wenn Schuld vorhanden ist, wenn man sich gegeneinander schuldig macht oder vor Gott schuldig macht. Gott lehrt das Volk, wer wann was feiern soll, was sie essen sollen, was nicht, was sie tun sollen und was nicht. Und das alles ist in diesem Gesetz, in diesen Geboten enthalten, in diesem Bund, den Gott mit dem Volk schloss. Und so ist auch dieses 4. Gebot, das wir uns heute anschauen wollen, ehre deinen Vater und deine Mutter, ein Gebot Gottes und es zeigt Gottes Willen an uns Menschen. Es zeigt, was Gott für den Umgang von uns Menschen erwartet oder fordert. Und wenn wir gottgefällig leben möchten, dann wird uns dieser Wille Gottes, dieses Gebot Gottes wichtig sein. Dann werden wir darauf achten, was will Gott von uns? Was ist vor Gott gut? Und wir werden dieses Gebot befolgen. Nun, die Frage, die sich uns natürlich heute stellt, vor allem mit diesem Gebot, ist, was bedeutet es? Was bedeutet es, Vater und Mutter zu ehren? Nun, jemanden zu ehren, bedeutet jemanden Anerkennung, Wertschätzung zu geben. Wir kennen es vom Sport, dass wenn jemand eine besonders gute Leistung erbracht hat, vielleicht den ersten Platz, dann wird derjenige geehrt. Er bekommt eine Medaille umgehängt, er bekommt Anerkennung, Wertschätzung. Nun ist es nicht so, dass wir unsere Eltern oder unseren Vater oder Mutter Medaillen anhängen sollen, sondern es ist sinngemäß gemeint, dass wir unsere Eltern Respekt, Anerkennung und Wertschätzung geben sollen. Und das bedeutet ganz konkret zum Beispiel, dass man nicht über den Vater oder die Mutter schimpfen soll, dass man sich auch nicht schlecht über, dass man nicht schlecht über die Eltern reden soll, sich nicht lustig über die Eltern machen sollte. Und hier sind sowohl lebende als auch vielleicht bereits gestorbene Eltern gemeint. Wir können auch Eltern, die bereits gestorben sind, verunehren, indem wir schlecht über sie reden. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir die Eltern nicht kritisieren, nicht debattieren. Das ehrt die Eltern nicht. Wenn die Eltern uns alles erklären und ständig immer praktisch belegen und beweisen müssen, warum das, was sie von uns wollen oder erwarten, warum das so ist. Es ehrt die Eltern nicht, wenn wir ständig die Eltern hinterfragen. In Epheser 6, Vers 1 bis 3 wird der Gehorsam und mit dem Ehren zusammengebracht. Die Eltern, den Eltern gehorsam sein, bedeutet, die Eltern zu ehren. Dann Gemeinschaft suchen und Gemeinschaft pflegen mit den Eltern. Wenn die Eltern uns wichtig sind, wenn wir sie ehren oder Anerkennung zeigen wollen, dann interessieren wir uns für unsere Eltern. Am Leben interessiert sein, Zeit zu opfern, unsere Zeit den Eltern zu geben. Das ist etwas, wo wir unsere Eltern ehren. für die Eltern zu sorgen. Das lesen wir aus Matthäus-Evangelium, gibt es ein Beispiel, dass das Versorgen der Eltern auch zum Ehren gehört. Also sowohl finanziell, aber auch die praktische Hilfe. Das kann am Haus sein, das kann im Garten, am Auto, beim Einkaufen, bei Arztbesuchen, vielleicht beim Papierkram. Den Eltern zu helfen, bedeutet, die Eltern zu ehren. Oder auch in schwierigen Situationen ihnen beistehen, wenn sie Trauer haben, wenn sie vielleicht ein Problem haben, dass die Kinder ihnen beistehen. Das bedeutet, den Eltern zu ehren. Oder wenn wir unsere Eltern bei wichtigen Entscheidungen in unserem Leben mit einbinden, dann ehrt das auch die Eltern. Wenn die Eltern merken, die Kinder wollen unseren Rat, die Kinder wollen wissen, wie würden die Eltern hier entscheiden. Und so weiter. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele weitere Punkte, die wir hier auflisten könnten. Ich habe diese Auflistung ausgedruckt und hier als ein paar Exemplare hingelegt. Also wenn jemand sagt, ich möchte hier einfach diese Auflistung mitnehmen, darf er sie gerne mitnehmen. Wenn wir uns diese Auflistung hier anschauen, dann werden wir sehen, dass es eigentlich ganz einfache, aber vor allem selbstverständliche Dinge sind. Und doch, wenn wir auf unser Leben schauen, dann werden wir merken, dass das irgendwie doch kein Selbstläufer ist, dass wir es tun. Wir können sagen, wir sind vergesslich, wir merken uns viele Dinge ja nicht. Doch hier geht es um 1 von 10 Geboten, das Gott gibt. Und wir werden doch in der Lage sein, die 10 Gebote zumindest nicht ständig zu vergessen. Und doch kommt es ständig vor, dass wir in diesen Dingen versagen und nicht in der Lage sind, das, was jetzt hier zum Beispiel an der Tafel steht oder vielleicht auch weit mehr, unsere Eltern zu ehren. Und lasst uns kurz Gedanken darüber machen, warum wir, obwohl wir etwas ganz genau wissen und obwohl Dinge oft so klar sind, wir sie doch nicht tun, obwohl sie der Wille Gottes, ja sogar hier in diesem Fall ein Gesetz Gottes an uns ist. Und so habe ich eine weitere Frage an euch und bitte wieder um Handzeichen. Wer von euch hat dieses Gebot schon einmal verletzt oder wer hat dieses Gebot nicht erfüllt in seinem Leben? Da bitte ich auch einfach mal kurz die Hand zu strecken. Ja, vielen Dank. Keine Angst, hat keine Folgen. Wisst ihr, dass wir alle Gesetzesübertreter sind? Gott gibt ein Gesetz und wenn wir es rein auf die 10 Gebote beschränken, sind wir Menschen nicht in der Lage, diese 10 Gebote zu erfüllen. Wenn wir uns über dieses Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, weiter Gedanken machen, das wollen wir jetzt gleich tun, dann werden wir sehen, dass wir Menschen nicht nur Übertreter des Gesetzes sind, sondern noch viel schlimmer, wir gehen her und deuten diese Gebote Gottes um. Wir gehen her, wir verharmlosen die Gebote oder dieses Gebot, wir reden sie uns schön, nur damit wir in Frieden leben können, sozusagen ein reines Gewissen haben. Allein die Frage, wem gilt dieses Gebot und wie lange, würde hier wahrscheinlich eine große Debatte auslösen. Die einen sagen, ja, das gilt nur den Kindern, die zu Hause bei den Eltern wohnen. Die Kinder sind verpflichtet, ihre Eltern zu ehren. Alle anderen sind frei davon. Ich denke, wir wissen, dass man das so nicht machen kann. Das steht auch so nicht im Wort Gottes drin. Oder man sagt, ja, das Gebot gilt nur bis zum 18. Lebensjahr, denn ab da sind die Kinder ja eigenverantwortlich für ihr Leben und selbstständig, sprich, da sind sie auch frei von allen Lasten oder Verpflichtungen anderen gegenüber. Ich denke, auch hier werden wir sehen, dass das so nicht geht. Oder man geht her und sagt, ja, dieses Gebot gilt all denen, die noch keine eigenen Kinder haben. Die selbst, also jemand, der selbst schon Eltern, Vater oder Mutter ist, der ist frei von diesem Gebot und muss seine Eltern nicht mehr ehren. Auch hier werden wir sehen, dass das Wort Gottes so nicht sagt. Es steht, ehre deinen Vater und deine Mutter. Manche Ausleger meinen, dass es hier um das Ehren von der Vater- und Mutterrolle geht, dass wir die Vater- und Mutterschaft in Ehren halten sollen. In Matthäus Kapitel 15 wird uns berichtet, dass auch zur Zeit Jesu Menschen mit diesem Gebot sozusagen Probleme hatten, beziehungsweise es umdeuteten. Und zwar wurde damals von den Schriftgelehrten und Pharisäern gelehrt, dass wenn jemand sein Geld opfert, also wahrscheinlich dem Tempel oder der Synagoge, dass er für seine Eltern nicht mehr sorgen muss. Die Logik dahinter war, dass man sagte, Gott Geld zu geben, ist ja viel wichtiger und besser wie den Eltern. Die Eltern sind wichtig, ja, aber Gott ist viel wichtiger. Und somit wird man frei damit, wenn man sein Geld Gott gibt. Eine scheinbar logische Schlussfolgerung. In Matthäus 15, Vers 6 lesen wir dann, dass Jesus dieses Denken und diese Lehre scharf verurteilt. Und er sagt, ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Gerade dieses Gebot, ehre deinen Vater und Mutter, wurde schon zu Jesu Zeiten, hat man es umgangen, man hat es versucht, irgendwie anders zu deuten. Und Jesus fällt das Urteil und sagt zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr habt das Wort Gottes ungültig gemacht, aufgehoben, um eurer Überlieferung willen. Und hier sind wir Menschen heute nicht weit entfernt davon. Wir Menschen, wir versuchen Gottes Wort oft umzudeuten. Wir versuchen dem Wort eine andere Bedeutung zu geben oder wir versuchen es auszulegen, indem wir es vielleicht einschränken, etwas Neues daraus machen, damit wir ein ruhiges Gewissen haben. Wir Menschen, wir schauen oft die Umstände an. Wir schauen die Situation an. Die Gefühlslage, ja, wir Christen vielleicht den geistlichen Zustand von gewissen Personen und versuchen dann eine ganzheitliche Lösung zu finden, damit durch das Gesetz ja kein Schaden entsteht. Eine logische Schlussfolgerung, Gottes Gesetz ist ja nicht dafür gegeben, dass ein Schaden entsteht oder dass Menschen dadurch vielleicht weiter runtergedrückt werden oder etwas tun müssen oder sollen, wozu sie nicht in der Lage sind. Ich möchte hier ein Beispiel geben. In Epheser 6, Verse 1 bis 3 lesen wir diese Worte. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Hier wird das Ehren mit dem Gehorsam verknüpft. Das mache nicht ich, das macht die Schrift. Die Schrift geht her und sagt, gehorsam sein bedeutet ehren. Nun ist die Frage, die sich uns stellt, wie müssen Kinder und wie lange müssen Kinder ihren Eltern gehorsam sein? Müssen Kinder ihren Eltern gehorsam sein, auch wenn die Eltern den Kindern das Leben schwer machen? Wenn sie von den Kindern Dinge fordern, die vielleicht Gott in seinem Wort gar nicht fordert, dass die Kinder zum Beispiel Dinge tun müssen oder auch Dinge nicht tun dürfen, sind Kinder in diesem Fall zum Gehorsam der Eltern verpflichtet? Dass die Eltern zum Beispiel sagen, du darfst keinen Bart tragen, kurze Hosen sind nicht okay oder die Form der Kleidung vorgeben, vielleicht sogar die Mobilisierung im Haus, was man im Zimmer an die Wand hängen darf und was nicht. Sind Kinder dazu verpflichtet, ihren Eltern zu gehorchen in diesen Fällen? Wie ist es, wenn Eltern sich in Familien einmischen, wenn ihre Kinder bereits eigene Familien haben und Eltern sich doch einmischen und Dinge mitbestimmen? Müssen Kinder in diesem Fall ihren Eltern gehorchen? Oder haben die Kinder hier die Freiheit zu sagen, nee, das, was du von mir forderst, steht nirgends in der Bibel, also muss ich dir nicht gehorchen. Gehen wir einen Schritt weiter. Was ist, wenn Eltern ihren Kindern gegenüber Schaden antun? Also vernachlässigend sind, sie vielleicht schlagen, gewalttätig sind. Nun, die Schrift fordert uns auf, die Kinder sollen ihre Eltern ehren. Gilt dieses Gebot auch unter diesen Umständen, dass wenn Eltern ihre Kinder nicht ehrenhaft behandeln? Gehen wir eine weitere Stufe. Was ist, wenn Eltern ihre Kinder nicht nur schlagen, sondern regelrecht misshandeln, vielleicht sogar missbrauchen? Ein Vater missbraucht seine Tochter. Ist diese Tochter dazu verpflichtet, ihren Vater zu ehren? Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber spätestens hier türmt es sich in uns irgendetwas auf und wir sagen, das kann doch nicht sein. Und wir sind an einem Punkt, wo wir das Gebot Gottes entsprechend den Umständen anpassen wollen. Die Eltern zu ehren, wenn die Beziehung gut ist, wenn man gut miteinander klarkommt, die Eltern sich nicht einmischen, keine Probleme machen, dann ist es einfach. Aber Eltern zu ehren, von denen man enttäuscht ist oder die einem das Leben regelrecht schwer machen, das ist eine Herausforderung, die je nach Umstände dazu führt, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, dieses Gebot Gottes zu erfüllen. Und die Frage stellt sich uns, warum ist es so? Liegt es an dem Gebot Gottes? Oder liegt es an den Umständen? Und wie muss ein Mensch in solchen Situationen damit umgehen? In Römer Kapitel 7 wird uns beschrieben, warum wir Menschen nicht in der Lage sind, die Gebote Gottes zu erfüllen. Römer Kapitel 7, und wer Interesse hat, dem empfehle ich, Kapitel 7 und 8 mal am Stück zu lesen, unter diesem Kontext und unter diesem Hintergrund. Und dort lesen wir Kapitel 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich möchte hier kurz stehen bleiben. Wissen wir, dass das Gesetz, das von Gott gegeben ist, geistlich ist, etwas Geistliches? Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Die Bibel sagt uns, dass der Grund für die Gesetzesübertretung oder die Nichterfüllung des Gesetzes nicht das Gebot ist, auch nicht die Umstände, sondern dass wir selbst der Grund dafür sind, nämlich unser Fleisch. Dass wir als Menschen in unserem Fleisch nicht in der Lage sind, das, was Geist ist, zu vollbringen. Vielleicht erkennen wir, dass das Gesetz Gottes gut ist. Wir erkennen, ja, Gottes Gebot ist gut gemeint, aber wir scheitern darin, es umzusetzen. Wir kriegen es nicht hin. Im nächsten Kapitel, Kapitel 8, wird uns dann erklärt, warum das so ist. Und dort schreibt Paulus im Kapitel 8, ab Vers 5, denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie, also die Gesinnung des Fleisches, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, ist ein Gebot von Gott. In der Wüste am Berg Sinai gegeben von Gott. Es ist Gottes Wille und es ist, so wie uns der Römerbrief sagt, es ist etwas Geistliches. Das Fleisch, wir Menschen, mit unserem Verstand, mit unserer Logik, mit unserer Weisheit, in unserem Urteilsvermögen, aber auch mit unserer Kraft, die in uns steckt, wir sinnen grundsätzlich auf das, was fleischlich ist. unser Urteilsvermögen sind auf das, was uns Menschen gut tut. Unser Urteilsvermögen sind auf das, was aus unserer Sicht gerecht und richtig ist. Und wir sinnen auf das, was aus unserer Sicht die ganzheitlich beste Lösung ist. Im Vers 6 wird uns gesagt, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Wenn wir aus unserem Verstand und unserer Logik heraus Gottes Gebot und Gottes Willen erfüllen wollen, dann werden wir auf das sinnen, was des Fleisches ist. Wie kommen wir Menschen dazu, das dem Willen Gottes entsprechend zu leben, das Gesetz Gottes zu erfüllen zu können? Wie geht das? Und mich beschäftigt schon mehrere Monate und Jahre das Bild von einem Baum. Und vor allem jetzt im Winter sehen wir kahle Bäume. Und wir können hergehen und sagen, okay, ein Baum ist kahl, also unser Leben ist irgendwo fruchtlos. Und wir gehen her und hängen auf diesen Baum Blätter und Frucht auf. Zum Beispiel an einen Kirschbaum gehen wir her, hängen grüne Blätter, saftige grüne Blätter und Kirschen auf. Wenn man ein Stück zurückgeht, scheint das wirklich ein blühender Baum zu sein. Es sieht so aus, wie wenn der Baum Frucht trägt. Doch wir alle wissen, dass aufgehängte Blätter und hingehängte Frucht nicht echt sind und nach einer Zeit faulen werden. Nur wenn der Baum selbst durch die Wurzel, durch die Äste, durch die Zweige selbst Blätter und Frucht hervorbringt, dann ist es echt. Wenn das Gesetz Gottes Geist ist, dann kann im und durch das Fleisch keine geistliche Frucht erbracht werden. Das ist das, was Paulus uns in Römer 8, Vers 8 sagt. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Die Eltern zu ehren, indem man sich zusammenreißt in schwierigen Situationen, indem man sich Dinge ganz konkret vornimmt, dass man sagt, oh ja, ich habe jetzt bemerkt, ich sollte meine Eltern mal wieder besuchen, ist die Logik aus unserem Verstand heraus. Dass wir uns Dinge vornehmen, die wir lange schon nicht mehr getan haben. Oder dass wir in schwierigen Situationen mit den Eltern einfach schweigen, ein Lächeln aufsetzen und so tun, als ob alles in Ordnung ist, als ob Friede herrscht. Das ist aus dem Fleisch und somit aufgehängte Frucht, die nach außen hin vielleicht schön aussieht, aber nicht von Herzen kommt und irgendwann mal vielleicht faulen und stinken wird. In Galater 5, Vers 22 wird uns die Frucht des Geistes beschrieben. Und ich denke, ihr kennt diese Stelle, dort steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und dann steht hier eine Aussage, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Also wenn wir das vollbringen, wenn wir das tun, aus dem Geist die Frucht, wird das Gesetz uns nicht verurteilen. Dann lesen wir weiter, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Um das Gesetz Gottes nach dem Willen Gottes erfüllen zu können, um echte Frucht hervorzubringen, braucht es den Geist Gottes. Der Geist ist es, der wahre geistliche Frucht hervorbringt. Nicht wir durch unsere Anstrengung, durch unsere Vorsätze oder durch unseren Willen. Der Geist ist es, der uns befähigt, von Herzen gehorsam zu sein. Der Geist ist es, der uns befähigt, von Herzen unsere Eltern zu ehren, selbst wenn diese uns absolut Unehrenhaftes angetan haben. Wir Menschen sind in der Lage, für eine Weile nach außen hin Frucht zu bringen. Wir können so tun, als ob alles in Ordnung ist, indem wir die Zähne zusammenbeißen, ein Lächeln aufsetzen und nach außen hin ist alles in Ordnung. Doch wir wissen, im Herzen ist es nicht in Ordnung. Echte geistliche Frucht kommt aus dem Herzen. Echte geistliche Frucht ist echt. Ein aufgesetztes Lächeln ist nicht echt. Nun stellt sich die Frage, wie kommen wir zur geistlichen Frucht? Und da bin ich Dani viel dankbar für dieses Beispiel, wo er sagt, Jesus ist es. Und Jesus selbst bringt uns in Johannes 15 dieses Beispiel eines Weinstocks. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir alle hören heute von diesem Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, was es bedeutet, dass man respektvoll, dass man die Eltern ehren soll, für sie sorgen soll. Und die Frage ist oft an uns Menschen, wie tun wir es? Vielleicht denken wir, okay, jetzt muss ich mir mal wirklich was vornehmen. Und wir gehen hin und sagen, ja, wir werden das schon irgendwie schaffen. Es wird vielleicht, ohne dass wir auf Gott vorher schauen oder dass wir uns von ihm verändern lassen, es wird vielleicht schwer, aber wir werden es schon hinkriegen. Nein, Jesus sagt im Vers 5, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir haben in den letzten Wochen in den Predigtreihen über Ehe und Familie einige sogenannte Problemfelder innerhalb der Familie oder im Leben in der Ehe und Familie aufgezeigt bekommen. Ist uns klar, dass wir ohne die Veränderung durch Jesus, durch seinen Geist in uns, anderen nicht wirklich vergeben werden können? Da können wir uns vornehmen, was wir wollen. Wahre Vergebung geschieht durch Gott, durch seinen Geist in uns. Wir werden in unseren Familien Gott nur dann ehren können, wenn Gott uns dazu verändert, wenn Gott uns dazu befähigt, durch seinen Geist das Richtige zu tun, ihn richtig zu ehren. Wir werden bei Unstimmigkeiten in der Familie, wenn wir uns von Gott nicht verändern lassen, die falschen Entscheidungen treffen. Wir werden vielleicht nach unserem Verstand die beste, ja, die harmonischste Lösung treffen. Aber es kann sein, dass es nicht die richtige ist, nicht die nach Gottes Willen. Wir werden als Ehemänner, als Ehefrauen, als Kinder oder auch als Eltern gegenüber Gott und seinem Gebot versagen, wenn wir uns nicht von ihm verändern lassen. Und wir werden Gott gemäß unsere Eltern nicht ehren können. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und oft denken wir, ja doch, ein bisschen schaffen wir ja schon. Gott ist es, der durch seinen Geist uns befähigt, uns verändert, in seinem Willen und zu seiner Ehre entsprechend zu leben. Das hört sich so standardmäßig an, aber leben wir es auch? Die Bibel zeigt uns auf, und wenn wir in Römer 8 weiterlesen, dann werden wir aufmerksam gemacht, dass Leid und Probleme in unserem Leben auftreten werden. Wenn wir dem Willen Gottes entsprechend leben, wird nicht nur Friede, Freude in unseren Familien oder in unserer Umgebung einkehren. Das wird es nicht, denn wir werden Entscheidungen treffen. Wir werden unser Leben entsprechend leben, was dem Verstand und der Logik von anderen nicht das Beste, nicht die beste Lösung ist. Wenn Gott uns durch seinen Geist verändert, werden wir Dinge tun, über die andere vielleicht den Kopf schütteln. Und es wird vielleicht zu Problemen führen mit anderen Menschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Die Frage, die ich euch heute mitgeben möchte, ist, Wie gehst du heute hier weg? Gehst du weg, indem du sagst, ich nehme mir ganz konkret etwas vor? Das ist gut und das ist auch besser wie gar nichts. Oder gehst du von hier weg und sagst, ich habe erkannt, dass ich Veränderung in meinem Herzen brauche. Dass ich gewisse Dinge zu Gott bringen muss, dass er mich befähigt, in Friede oder in Reinheit den Eltern gegenüber zu begegnen. Und aus dem Herzen, aus dem wahren Herzen, echte Frucht den Eltern gegenüber zu bringen. Was ist die Quelle deines Tun für die Frucht, die du bringen möchtest? Bist du die Quelle, indem du sagst, ich nehme es mir vor, ich schaffe es, ich setze Termine, ich mache es? Oder bewirkt Gott in dir etwas, dass du deine Eltern ehrst? Wenn wir zurück auf das Volk Israel kommen, das nicht nur einmal, sondern mehrmals, mindestens dreimal bestätigt, alles, was der Herr uns sagt, wollen wir tun. Und wir haben heute die Geschichte vor uns, wir können reinschauen. Dann sehen wir, dass das Volk nicht die Gebote Gottes erfüllt hat. In 1. Korinther 15 sagt Paulus, dass uns heute das als Beispiel oder als Schatten geschehen ist, damit wir davon lernen. Gott hat in Christus, in Jesus, einen neuen Bund aufgerichtet. Einen Bund, in dem wir Gott nahen können, nämlich durch Jesus Christus. Nicht durch die Werke, nicht durch die Gebote, nicht durch die Opfer von Tieren, sondern durch Jesus Christus. Der neue Bund. Wie möchtest du Gott nahen? Durch dein Tun? Im Gesetz, in dem du sagst, Gott erwartet von mir, dass ich das tue, also tue ich es aus mir und aus meiner Kraft heraus? Oder bittest du Gott, dass er dir hilft, dieses Gebot zu erfüllen, dass er dich verändert und du wirklich von Herzen Gottes Gebot erfüllst? Das wäre der neue Bund in Christus. In Johannes 15, die Verse 7 bis 8, mit diesen Worten möchte ich abschließen von Jesus, wo Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich denke, der Wunsch eines jeden Christen ist es, zu Gottes Ehre zu leben, ihm zu gefallen, seinem Willen entsprechend zu leben. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Jesus sagt nicht, wenn ihr alle Gesetze super toll erfüllt, sondern wenn ihr in mir bleibt. Ich wünsche, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir einen Mangel haben, ihn aufsuchen, Christus, und ihn darum bitten, dass er uns verändert. Amen.